der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz. Hallo und herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Hier ist Thea, ich sitze hier im sonnigen, warmen Wuppertal in Sarahs Büro und nehme dieses Intro alleine auf. Keine Angst, das Gespräch, das wir nachher führen, da ist Sarah natürlich mit dabei. Sie ist nur leider im Moment krank und liegt im Bett und lässt euch mit krächzender Stimme herzlich grüßen. Ja, wir nehmen ja immer das Gespräch, das Intro meine ich, immer kurz vor Veröffentlichung auf. Das Gespräch mit Claudia, das haben wir schon vor einigen Wochen aufgenommen. Und der Grund ist es, dass wir manchmal auch Bezug nehmen wollen auf Sachen, die kurz vor der Veröffentlichung so passiert sind. Und letzte Woche war der Messerangriff in Solingen, einer Nachbarstadt von Wuppertal. Ihr habt es alle in den Nachrichten bestimmt mitbekommen. Und ja, wieder mal sehen wir, statt um die Toten zu trauern und einander Beistand und Trost zu geben, obwohl eine Person of Color unter den Opfern ist und obwohl der Täter nur mit Hilfe arabisch sprechender Menschen festgenommen werden konnte, wird wieder lauthals pauschalisiert, über Grenzschließung gesprochen, Menschen aus ganzen Ländern oder einer bestimmten Religion, die einer bestimmten Religion angehören, unter Generalverdacht gestellt. Und ihr könnt euch vorstellen, was Worte wie die von Friedrich Merz mit so vielen Menschen, die hier bei uns leben, mit uns leben, was das mit denen macht, was das mit uns macht. Und mir fehlen da oft die Worte, aber ich lese euch mal ein Zitat vor aus einem Statement des Vorstands der VEM. Das gibt es auch auf der Website und ich finde, dass da steht es ganz gut geschrieben. Aus Trauer und Wut dürfen kein Hass werden. Trauer und Wut dürfen nicht dazu führen, dass wir das Denken und Mitfühlen einstellen. Zitat Ende. Und ich glaube, in diesen Zeiten sind Stimmen von Menschen wichtig, die einerseits besonnen und differenziert, aber auch empathisch und wohlwollend aufeinander zugehen wollen und dass solche schrecklichen Ereignisse nicht instrumentalisiert werden für Hass und Ausgrenzung. Und vielleicht können wir gemeinsam diese Stimmen sein. Aber kommen wir jetzt zum heutigen Thema. Zu Gast bei Stachel und Herz war diesmal Pfarrerin Dr. Claudia Werisch-Oblau, zum zweiten Mal übrigens. Sie ist Theologin und seit 2007 Leiterin der Abteilung der Evangelisation in der Vereinten Evangelischen Mission, also eine Kollegin von Sarah und mir. Und dort arbeitet sie mit ihrem internationalen Team aus den Mitgliedskirchen der VEM in Asien, Afrika und Europa an neuen Formen von Mission und Evangelisation. Und über den Begriff Mission und das Verständnis von Evangelisation und was das überhaupt ist, darüber haben wir in diesem Podcast gesprochen, denn Claudia hat ein Buch herausgebracht. Das heißt, Mission geht's noch, warum wir postkoloniale Perspektiven brauchen. Erschienen im Neukirchner Verlag und jetzt erhältlich. Und ja, es war ein super spannendes Gespräch. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mit Claudia rede, lerne ich super viel. Und sie eröffnet so viele neue Perspektiven und Gedankenhorizonte. Und ich hoffe, dass ihr das auch seht und dass ihr dabei bleibt und euch das Gespräch anhört. An dieser Stelle sagen wir auch Danke für die vielen Spenden auf Better Place für Stachel und Herz und die Antirassismusarbeit der VEM. Wir verlinken die Seite nochmal in den Shownotes für die, die unsere Arbeit mit Spenden unterstützen möchten und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch mit Claudia Werisch-Oblau.
Und da bist du auch schon. Claudia, herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir fragen ja immer, du bist ja jetzt schon zum zweiten Mal da und hast hoffentlich neue Fun Facts dabei. Sachen, die interessant sind über dich oder wo du sagen würdest, das sollte man über mich wissen, aber die kann man nicht googeln.
Über mich kann man, glaube ich, sowieso nicht so viel googeln, weil ich mein Privatleben versuche privat zu halten. Aber ja, ich habe Fun Facts mitgebracht. Mein erster Fun Fact, ich gucke so gut wie nie Fernsehen. Ich bin ein Nachrichtenjunkie. Ich lese unheimlich viel Zeitung, sowohl online wie auf Papier. Das liebe ich sehr. Aber Nachrichten oder so Talkshows oder sowas, das finde ich einfach total ätzend. Und ich gucke auch keine Serien. Also ich gucke eigentlich Fernsehen nur, wenn ich ganz krank bin, so dass ich nicht mehr lesen kann.
Also auch kein Netflix und so?
Nicht, nichts.
Was machst du denn abends?
Ich lese. Kann man ich auch liebe es, Romane zu lesen. Es gibt keinen Abend, wo ich nicht im Bett noch irgendwie eine halbe Stunde einen Roman lese oder so. Ich brauche das zum Runterkommen. Und Fernsehen finde ich einfach zu langweilig.
Und so Filme? Also wenn du sagst, keine Serien und so, aber Filme im Kino.
Im Kino total gerne, aber am Fernseher, das ist mir immer, gut, ich habe jetzt auch keinen großen Fernseher, aber das ist mir dann zu klein. Ich liebe Kino, ich gehe total gerne ins Kino, aber Fernsehen? Also ich habe, glaube ich, seit 40 Jahren keinen Fernseher.
Hui.
Wow. Also ich kenne ja mehrere Menschen, die keinen Fernseher haben, aber die haben dann so einen Beamer oder so. Ja. Und gucken dann trotzdem Netflix und so. Also die Aussage, ich habe keinen Fernseher, die lasse ich mittlerweile nicht mehr gelten. aber bei dir scheint sich das tatsächlich durchzuziehen. Ja. Beeindruckend.
Okay, cooler Fun Fact.
Ja, Fun Fact Nummer 2. Ich habe ja 12 Jahre in China gelebt. Das kann man, glaube ich, googeln. Das hat mich maßgeblich geprägt. Und zum Beispiel auch mein Essverhalten geprägt. Ich habe in meiner Küche einen Wokbrenner und einen Reiskocher und in meiner Speisekammer steht immer ein 18 Kilo Sack Reis. Und das ist etwas, das, also ich verstehe mich damit Asiaten immer sehr gut, die immer sagen, also ohne Reis ist das Leben vollkommen sinnlos und nicht möglich. Und ich esse auch gerne Kartoffeln und Brot, aber ohne Reis geht's nicht.
Ja, das fühlt die Thea sehr.
Ne? Total. Also als ich mit meinem Mann zusammengezogen bin, da hatten, also ich hatte Küchensachen dabei, also mitgenommen und er auch. Und da haben wir unsere Haushalte zusammengeschmissen und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, wir haben keinen Reiskocher. Und das war wirklich das allererste, was wir für unsere gemeinsame Wohnung gekauft haben, weil es einfach für meine Mutter und mich unvorstellbar war, einen Haushalt zu haben ohne Reiskocher.
Ja, für mich auch. Das und also, ich kann Reis nicht ohne Reiskocher kochen.
Ich habe das erst von meinem Mann gelernt, wie man Reis ohne Reiskocher kocht. Ja. Ich wusste das nicht, wie das geht.
Ja, ich kann das auch nicht. Mir brennt der dann immer an, wenn ich irgendwie bei Freunden mal versuche, Chinesisch zu kochen, die haben keinen Reiskocher, schrecklich.
Wie geht, also auch so dieses Verhältnis, wusste ich mir alles nicht.
Also ich habe ja so ein Küchengerät, das in Wuppertal hergestellt wurde und damit kann man auch ganz gut Reis kochen.
Also Reis nicht im Thermomix, also ich weiß nicht.
Du hast jetzt den Namen gesagt.
Also ja, Vorwerk, sponsert uns bitte.
Und Claudia, isst du auch zum Frühstück Reis?
Nein, nicht, außer wenn ich in Asien bin. Dann allerdings sehr gerne.
Okay, Fun Fact Nummer 3.
Der hat was mit dem Thema zu tun. Ich wollte nämlich schon als 12-Jährige Missionarin werden. Und hatte so diesen Traum, so irgendwie Missionsärztin im Dschungel und Leute retten, also voll White Savior. Und ich habe da später sehr viel drüber nachgedacht, wo das eigentlich herkam. Und ich glaube, das kommt, weil ich in, ja, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, aufgewachsen auch in einem frommen Haushalt. Und die einzigen Rollenmodelle für starke Frauen, die es gab, waren Missionarinnen. Ja, ich habe früher Abenteuerbücher gelesen und die Abenteuer waren immer Männer. Und die einzigen Abenteuerbücher, in denen Frauenheldinnen waren, waren irgendwelche Missionsbiografien. Und das hat mich einfach total angemacht, dann wollte ich auch Missionarin werden. Und dann habe ich natürlich irgendwann gemerkt, dass das Quatsch ist. Und am Ende bin ich doch Missionarin geworden, bloß ganz anders. Und das ist schon irgendwie auch cool.
Ach, das ist schön.
Darüber wollen wir auch heute sprechen. Also diesen Weg, ne, von diesem Verständnis, was ist eine Missionarin als Kind und was du dann tatsächlich auch geworden bist, was daraus geworden bist, wie deine persönliche Entwicklung auch war. Du hast ja ein Buch geschrieben, Mission, geht's noch? Ich finde den Titel ganz toll. Und genau, vielleicht kannst du mal erklären, wie es zu diesem Buch gekommen ist und worum es darin so geht.
Also das war eine Anfrage des Verlags tatsächlich. Ich habe persönlich immer gedacht, Mission interessiert mich, ist mein großes Lebensthema. Aber irgendwie ist das in Deutschland out, das interessiert eigentlich keinen mehr. Und dann kam vor anderthalb Jahren der Neukirchner Verlag und sagte, unsere Vertriebsleute sagen, sie werden immer wieder gefragt, gibt's nicht mal was zum Thema Mission? Weil irgendwie alle Leute haben gemerkt, Mission, wie sie war, das ist kolonial und das ist alles nicht gut und es muss sich was verändern. Aber es gibt eigentlich nichts, was man sagt, und wie geht es denn jetzt? Und als diese Anfrage kam, habe ich direkt gesagt, oh, total cool, mache ich sehr gerne. Ja, und so ist dieses Buch entstanden.
Aber du hast es ja nicht alleine geschrieben, sondern nee. Mit 16 Co-AutorInnen.
Genau.
Warum so? Warum war es dir wichtig zu sagen, okay, hier geht es nicht nur, du bist ja Expertin, also wie du schon sagtest, dein ganzes Leben hat sich auch um dieses Thema gedreht und trotzdem war es dir wichtig zu sagen, nein, hier müssen mehr Leute zu Wort kommen.
Der Arbeitstitel dieses Buches war Mission postkolonial. Und wenn Mission postkolonial sein soll, dann kann das nie nur eine Stimme sein. Weil das ist für mich eigentlich die wichtigste Erfahrung aus meinem Leben, dass Mission riesengroß, riesenvielschichtig, extrem unterschiedlich, kontextgebunden ist. Und wenn du nur eine Perspektive hast, dann ist es einfach viel zu eng. Und selbst mit diesen 16 ist es nur ein Ausschnitt.
Mission geht's noch. Kommt ja die Frage dann auch auf, geht's denn überhaupt noch? In ihrem Buch Das Ende der Ehe plädiert Emilia Roack aufgrund der patriarchalen Institutionalisierung der Ehe für ihre Abschaffung. Kann man das aufgrund der rassistischen Kolonialgeschichte nicht dann auch über die Mission sagen? Was würdest du sagen?
Das sagen Leute in Deutschland ja häufig. Ich kriege das gerade mit, dass ja auch Missionswerke den Namen Mission fallen lassen, weil sie sagen, es geht gar nicht mehr. Das Spannende ist aber, ja, wir arbeiten ja in der VOM mit Kirchen aus dem globalen Süden und die sagen, Mission ist total wichtig. Und wie könnt ihr das aufgeben? Und ich finde, wenn es uns ernst damit ist, dass wir die Stimmen derjenigen hören wollen, die bei uns immer noch wieder zum Schweigen gebracht werden oder nicht gehört werden, dann müssen wir doch darauf hören, dass die sagen, Mission ist uns wichtig. Und für mich gilt natürlich, dass so ein kolonial-hegemoniales Verständnis von Mission, also Wir taufen möglichst viele Leute, wir vergrößern unsere Kirchen, wir gewinnen die Welt für Jesus. Ja, das ist für mich erledigt. Mhm. Aber ein anderes Verständnis von Mission, eines, das wirklich fragt nach dem, was will eigentlich Gott mit dieser Welt und was will Gott, wie wir als Kirche leben und was bedeutet es eigentlich, Liebe Gottes vorzuleben, die Werte des Reiches Gottes vorzuleben, das finde ich absolut hochaktuell, das ist überhaupt nicht überholt.
Da hast du ja schon vor ein paar Jahren mal, noch bevor ich mein Buch geschrieben habe und zu dieser Stelle kommst du auch in meinem Buch hervor, hast du eine Andacht bei uns im Missionshaus bei der VOM gehalten. Da ging es um den Missionsbefehl oder den sogenannten Missionsbefehl aus Matthäus 28 und du hast da mit deinem Mann auch was zu geschrieben und geforscht und gelehrt. Den auch
kommt auch im Buch vor, ein Kapitel.
Genau. Und Missionsbefehl dekolonisieren. Was bedeutet das? Und was schreibt Gotthard, dein Mann, da auch in dem Buch drüber?
Erstmal überhaupt dieser Begriff Missionsbefehl. Mhm. Ja, das würde ich erstmal schon weglassen, weil dass dieser Text überhaupt so zentral ist, das ist ja historisch gewachsen, das kommt von William Carey. Dieser Text hat früher eigentlich in der Mission überhaupt keine Rolle gespielt und er spielt auch in anderen Kirchentraditionen zum Beispiel überhaupt keine Rolle. Wenn man sich mit Leuten aus Pfingstkirchen unterhält, für die ist der entscheidende Missionstext Markus 16, wo es um die Heilungen und um die Wunder geht, derer, die Jesus nachfolgen. Ja, also auch gar nicht der Text, der bei uns so eine große Rolle spielt. Aber jetzt ist Matthäus 28, 16 bis 20 dekolonial lesen, heißt für mich überhaupt erstmal genau in diesen Text gucken.
Und Missionsbefehl ist ja nur eine hinzugefügte Überschrift.
Ja, natürlich.
Das ist ja nicht biblisch.
Nee,
also, ne,
genau.
Das ist vielleicht auch nochmal wichtig genau. Für unsere HörerInnen.
Und der Punkt ist ja, dieser Text wird, finde ich, in unseren deutschen Bibeln falsch übersetzt, was ich skandalös finde. Ein Beispiel, in unseren Bibeltexten steht immer, und tauft sie im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist, weil dieser Text ja in unserer Taufliturgie jetzt auch drin ist. Im Griechischen steht da aber, tauft sie in den Namen Gottes.
Ah,
und das,
okay.
Ja, also nicht im Namen Gottes, was ja sowas Autoritatives hat, sondern nimm sie hinein in diesen Namen. Und das griechische Wort, das da steht, baptisein, was wir mit Taufen übersetzen, hieß zur Zeit Jesu noch gar nicht taufen. Das heißt einfach eintauchen. Und es wurde halt, weil die Taufe eintauchen war, wurde das Wort irgendwann zu so einem technischen Begriff für taufen. Es heißt aber eigentlich, taucht sie ein in den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist was völlig anderes, als ich taufe dich im Namen, ja? Und genauso der zentrale Begriff in diesem Text in Matthäus 28 ist, der wird immer übersetzt mit Macht zu Jüngern. Und das klingt auch schon so sehr übergriffig, ja? Im das steht Matetäuserte im Griechischen. Matetai ist der Jünger. Und die Leute, die da angesprochen werden in diesem Bibeltext, sind Matetai. Sie sind Jünger, Nachfolger, Lernende, SchülerInnen, könnte man auch sagen. Und diesen SchülerInnen wird jetzt gesagt, schülert die anderen, wenn man so will. Das heißt, wir übersetzen das, ladet in eure Lerngemeinschaft ein. Der Punkt ist nämlich gerade, wir haben da gar keinen Vorsprung. Ja, lehret, sie halten alles. Ist wieder, aha, wir sind die Lehrer, die anderen sind die Schüler. Nein, wir sind alle die Schüler. Unser Lehrer ist Jesus Christus. Und gemeinsam lernen wir, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und dafür gucken wir für Jesus in die Tora, in das alte Erste Testament. Heute, wir gucken auch in das Neue Testament. Aber das ist unser gemeinsamer Lehrer. Jesus, die Heilige Geistkraft, die Heilige Schrift. Und das Spannende ist ja, und das können wir im Übrigen in der Apostelgeschichte ja auch sehen, wie die Leute, die neu dazukommen, den alten HäsInnen ganz viel noch beibringen. Und sich daraufhin ja auch ganz viel verändert.
Ich finde das wahnsinnig spannend, was du gerade erzählst, weil also so Übersetzungsunterschiede, sag ich jetzt mal, aber auch in diesem Fall auch einfach Übersetzungsfehler, wenn du sagst, im Griechischen steht da eigentlich was ganz anderes, das finde ich immer so gravierend, wenn es Folgen hat. Also wenn du sagst, dieser Text wurde dann auch so als Legitimation benutzt für eine bestimmte Art von Mission.
Genau.
Und basiert aber auf einem Übersetzungsfehler. Das, genau. Das finde ich so krass einfach. Und da gibt's vielleicht auch mehrere Stellen in der Bibel, die dann vielleicht genutzt wurden, um bestimmte Traditionen oder so zu rechtfertigen, weil man gesagt hat, ja, man kann das aber auch ein bisschen anders lesen.
Also ich finde das gerade eben jetzt in diesem Text so total krass. Und ich habe es erst, als ich das gemerkt habe, überhaupt nicht glauben können, dass da wirklich so falsch übersetzt wird. Und habe dann jetzt nochmal nachgeguckt in der Basisbibel, der neuesten Übersetzung der Bibelgesellschaft. Und das finde ich dann interessant, aber auch ein bisschen feige. Die übersetzen es in ihrem Text wieder, tauft sie im Namen Gottes. Und dann haben sie eine Anmerkung am Rand, dass da eigentlich steht, tauft sie in den Namen Gottes.
Okay, dann ja, sind sie also, nicht den ganzen Schritt gegangen.
Aber sie hatten nicht den Mut, den Text wirklich zu verändern. Also Tradition, ne, wir behaupten ja eigentlich immer hier bei uns Protestanten, die Tradition ist gar nicht so wichtig wie die Schrift. Aber hier ist dann offensichtlich doch Tradition wichtiger als das, was wir eigentlich in der Bibel lesen.
Und was bedeutet das jetzt für Mission?
Das bedeutet für Mission genau dieses. Wir sagen, wir laden Menschen ein, mit uns gemeinsam Jesus zu entdecken, Gott zu entdecken, die Heilige Geistkraft zu entdecken, mit uns gemeinsam Bibel zu lesen und zu fragen, was heißt das für unser Leben? Und das ist ein offener Prozess, von dem wir auch nicht wissen, wo der am Ende endet. Ja, und das ist ja, wie gesagt, das sehe ich in der Apostelgeschichte. Ja, als die ersten JüngerInnen da in Jerusalem loszogen an Pfingsten, haben die sich nicht vorstellen können, dass anderthalb, zwei, drei Jahre später plötzlich es heißt, da sind Menschen, die sind gar nicht Juden und die folgen jetzt auch diesem Jesus nach. Und was bedeutet das eigentlich? Ja, also das heißt, Mission ist also tatsächlich ein ganz offener Prozess. Ich weiß noch gar nicht genau, was das Ergebnis ist.
Du hast ja auch Beiträge, jetzt wo du gerade sagst, ne, da waren ja auch Juden und so. Und es gibt ja auch Beiträge in dem Buch, die aus einem interreligiösen Kontext herausgeschrieben werden. Und was würde das dann jetzt heute mit dieser Geschichte auch nochmal, gerade so Apostelgeschichte und so, was würde das dann heute für Mission bedeuten? Auch diese Haltung, ich weiß gar nicht, was passiert. Wir können aber auch friedlich nebeneinander herleben und es macht nichts aus. Oder was heißt das dann konkret?
Also für mich heißt sehr konkret Mission im interreligiösen Kontext, ich habe nicht die Wahrheit und bringe sie anderen. Sondern wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann heißt das ja nicht, bestimmte dogmatische Sätze über Jesus sind wahr, sondern diese Person ist die Wahrheit. Und da ist mir auch nochmal wichtig, wir haben oft so ein griechisches Verständnis von Wahrheit. Wahrheit ist, wenn eine Aussage mit den Tatsachen übereinstimmt. Wenn ich also sage, hier dieses Glas ist grün und ihr seht alle, das Glas ist grün, dann ist es wahr. Aber so ist es ja nicht gemeint mit der Wahrheit von Jesus, sondern der biblische Begriff von Wahrheit aus dem Alten Testament ist eigentlich bedeutet mehr sowas wie Treue, Zuverlässigkeit. Im Englischen haben wir das, to be true to someone, jemandem treu sein. Ja, das ist eigentlich der biblische Wahrheitsbegriff. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann sagt er damit, ich bin euch treu, ich bin da, ich bin für euch da. Und diese Wahrheit, diese Treue, die hat mich, die habe nicht ich. Und das heißt, wenn ich in das, ich mag gar nicht diesen Begriff interreligiöses Gespräch, wir sagen im Englischen interfaith, weil es geht um Glauben. Ja, es geht nicht um religiöse Systeme. Mhm. Und wenn ich mit Menschen anderen Glaubens rede, dann rede ich von der Wahrheit, die ich entdeckt habe, die mich entdeckt hat, die mich prägt. Aber das ist nicht was, was ich habe, was ich anderen jetzt überstülpe und sage, deshalb ist deins falsch. Sondern ich sage, ich habe diese Dinge erlebt und erfahren. Und dann kann ich ja einer anderen Person auch zuhören und fragen, was hast du erlebt und erfahren? Und das auch ernst nehmen.
Und die andere Wahrheit kann neben deiner Wahrheit auch stehen bleiben.
Weil ich kann mich ja nicht außerhalb meiner eigenen Wahrheit stellen. Also das täte ja so, als hätten wir irgendwie einen Ort außerhalb aller und wir könnten das beurteilen. Das können wir aber gar nicht. Das heißt, ich bezeuge immer die Wahrheit, die ich kenne. Aber ich kann den anderen jetzt nicht von meiner Wahrheit sagen, deine ist falsch. Damit würde ich mich ja außerhalb stellen. Sondern ich kann immer nur sagen, meine Wahrheit ist das und das zeige ich dir. Und für mich ist es eben wichtig, für den Dialog gehört eigentlich für mich dieses den anderen überzeugen wollen oder die andere auch dazu. Mir macht es ja Spaß, auch mit MuslimInnen zu reden, die mich von ihrem Glauben überzeugen wollen. Dann wird's ja erst richtig interessant, weil dann höre ich, wo wirklich deren Herz schlägt, wo was brennt. Und das ist für mich eigentlich Dialog und darum gehört für mich Mission und Dialog absolut untrennbar zusammen. Man kann keinen Dialog ohne Mission haben und keine Mission ohne Dialog.
Willst du andere noch überzeugen eigentlich?
Ja, natürlich.
Okay.
Aber nicht in dem Sinne, dass ich sage, ihr seid falsch drauf, sondern in dem Sinne von, ich habe hier was erfahren, das ist für mich wunderbar und toll und ich fänd's toll, wenn du es auch erleben kannst. Das ist aber was anderes als, ich weiß, was richtig ist und jetzt sage ich dir mal, was richtig ist.
Ich muss sagen, ich finde das wahnsinnig tröstend und entlastend auch, das, was du gesagt hast. Ich habe nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat mich. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich dass es bei mir irgendwie sowas auslöst von, ich kann sein, und du kannst sein, und wir können im Gespräch sein und auch dieses Verständnis von, wir sind Lernende zusammen. Finde ich einfach wahnsinnig schön erzählt. Also ein sehr schönes Bild auch.
Ich finde auch nochmal zum Wahrheitsanspruch, das finde ich auch interessant, weil das kommt mir auch häufig in verschiedenen Kontexten vor. Und ich glaube, da steckt auch so ein zum einen patriarchales Denken, aber vielleicht auch ein eurozentrisches Denken, dass wir, gut, wir können sagen, das Glas ist grün, aber zum Beispiel gestern waren wir alle bei einer Veranstaltung und ich habe das und das so und so gehört. So, das war die Wahrheit. Und dann sagst du vielleicht, nein, ich habe das aber ganz anders gehört. Genau. Und dann steht Aussage gegen Aussage. Und es ist ja häufig so, dass du es vielleicht anders gehört hast, weil du auch aus einer anderen Perspektive hörst als ich. Also beides ist in dem Fall ja auch die Wahrheit, weil wie es wirklich gewesen ist, das ist vielleicht auch absolut irrelevant dafür, um im Endeffekt zu sagen, so war es wirklich. Weil eigentlich geht es doch darum, was hab ich gehört, wie habe ich es verstanden, was hat das mit mir gemacht? Und nicht darum, was haben diese Worte, die wir da gehört haben, jetzt endgültig einen Wahrheitsanspruch oder was? Wie ist es endgültig gewesen? Das ist eigentlich egal.
Also ich würde es nicht auflösen, mir geht es ein bisschen wird es zu beliebig. Jesus Christus, wenn er sagt, ich bin die Wahrheit, das ist schon auch was Objektives außerhalb von mir. Ja, das ist nicht einfach, wie ich das verstehe, klar, das ist subjektiv. Und das gilt für jeden Christenmenschen und es gilt auch für Menschen außerhalb des christlichen Glaubens, die sich diese Texte angucken. Jeder hat da seine Annäherung. Und da müssen wir uns auch immer wieder verständigen und auch innerhalb, ja, was heißt das für uns als ChristInnen? Da müssen wir uns ja auch immer wieder verständigen. Trotzdem sage ich, es gibt diese Wahrheit, diese Treue Gottes, die existiert außerhalb von dem und unabhängig von dem, wie wir sie verstehen. Das wäre mir schon auch wichtig.
Also geht es schon auch noch, das meine ich übrigens gerade gar nicht mit dem Wahrheit, da ging es jetzt darum, wie wir manchmal über Wahrheit denken in unserem Kontext. Darum ging es mir eher. Aber nochmal jetzt darauf zurück, was du jetzt gerade gesagt hast, was Geht es dann überhaupt noch um Bekehrung? Oder was kannst du mit diesen Worten, du kommst ja auch aus einem frommeren Kontext, hast du ja gerade auch gesagt. Mhm. Und ich ja auch. Also ich habe auch Evangelisationsveranstaltungen in meinem Leben erlebt, wo vorne ein Lichtkreuz kam und dann konnte man sich am Abend bekehren. Kannst du mit sowas noch was anfangen? Oder was bedeutet Bekehrung eigentlich dann?
Also Bekehrung, ja, damit kann ich was anfangen. Die finde ich auch nach wie vor nicht unwichtig. Und wenn ich sage, wir betreiben als Kirche oder als christliche Community Mission, dann freue ich mich auch, wenn Menschen sich bekehren. Das heißt für mich aber nicht, dass ich Mission daran messe, wie viele Menschen sich taufen lassen, wie viele Menschen sich bekehren. Also dieses nach dem Motto, wir sind nur dann erfolgreich, wenn viele sich bekehren, das finde ich schon deshalb falsch, weil wir dann auch das Evangelium ja immer versuchen so zu formulieren, dass es den Leuten möglichst schmeckt. Für mich ist bei der Mission wichtig, dass sie dem Evangelium entspricht. Und das ist gar nicht immer mehrheitsfähig. Ja, also ich sage das im Moment hier in Deutschland immer, ja, mehrheitsfähig ist im Moment, dass wir sagen, wir müssen weniger Migration haben. Die Bibel ist an dem Punkt ganz klar, du sollst die Fremden nicht unterdrücken. Das heißt, wir haben da eine biblische, missionarische Botschaft, die ist vermutlich unpopulär. Mhm. Trotzdem sollen wir sie sagen, wenn wir Mission treiben. Ja, das heißt, Mission heißt nicht, ich versuche möglichst populär zu sein, sondern ich versuche dem Evangelium möglichst treu zu sein. Trotzdem natürlich einladend, ja. Das heißt aber jetzt für mich, wenn Menschen sich auf diesen Jesus einlassen, den entdecken, durch die Heilige Geistkraft Befreiung erfahren, und das erlebe ich ja und habe ich ja auch immer wieder erlebt, dass Menschen das wirklich erleben als ein etwas Umstürzendes, Großartiges, Befreiendes, Schönes, da freue ich mich doch drüber. Das kann ich auch feiern. Ja, aber das ist nichts, was ich machen kann. Und das ist auch nichts, wo ich sozusagen sage, das ist das, was ich unbedingt erreichen muss. Trotzdem sage ich doch, ich möchte auch, dass Menschen diesen Jesus entdecken. Also ich bringe, wenn ich einfach noch ein Beispiel sagen darf. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, bin ich zu allen meinen Freundinnen gegangen, habe gesagt, boah, ihr müsst ihn kennenlernen, cooler Typ. Das ist für mich Mission, ja. Ihr müsst diesen Jesus kennenlernen, einfach cooler Typ, ganz wichtig. Und wenn die den dann auch kennenlernen, super. Wenn die dann sagen, gefällt mir nicht so, auch super. Aber natürlich hoffe ich, dass die eine ähnliche Beziehung zu dem entwickeln wie ich.
Da steckt jetzt aber nicht so ein Missionsdruck dahinter, ne? Oder? Also es klingt trotzdem noch gelassen.
Also Missionsdruck, den hast du ja, wenn du eine Theologie hast, die sagt, wer nicht an Jesus glaubt, kommt in die Hölle.
Und das glaubst du nicht?
Das glaube ich nicht. Nein. Genau. Und das finde ich nämlich hochproblematisch, wenn sozusagen Bekehrung, da geht es dann darum, dass ich nach dem Tod irgendwo entweder im Himmel oder in der Hölle lande.
Und so ein Rettungsanspruch auch. Also ja. Ich bin jetzt auch dafür verantwortlich, dass dem das nicht passiert.
Ja, genau. Das ist aber, ich finde das komplett unbiblisch. Mhm. Also wenn du mal wirklich ins Neue Testament guckst, findest du das eigentlich kaum, diesen Gedanken. Sondern wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann geht es um hier und jetzt, dass sich hier und jetzt etwas verändert. Das heißt, ich habe nicht den Druck, die Leute müssen irgendwie ihr ewiges Heil kriegen. Ich bin der festen Überzeugung, Jesus ist für alle Menschen gestorben, für die Welt gestorben und hat mit seinem Tod alle Menschen vor Gott gerechtfertigt. Ja, also dass sozusagen von der freien Entscheidung von Menschen abhängt, ob sie im Himmel oder in der Hölle landen, da finde ich biblisch relativ wenig drüber. Denn Gott sagt ja auch immer wieder, dass es ihm eigentlich darum geht, dass alle Menschen leben, alle Menschen zu Gott finden. Und ich kann mir einfach keinen liebenden Gott vorstellen, der Milliarden von Menschen eine Ewigkeit in der Hölle schmoren lässt. Ja? Also wenn ich mir vorstelle, meinen Kindern würde das passieren, das würde mich als Mutter doch so zerreißen. Und soll ich mir denn ehrlich Gott da anders vorstellen? Ja, ich lese doch in der Bibel von einem Gott, der die mütterlich-väterlich ist, herzzerreißend leidet, wenn seine Leute Unsinn machen oder ihre Leute Unsinn machen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Hm. Ja, das heißt, ich habe nicht den Druck, ich muss Leute missionieren, damit sie nach dem Tod gerettet werden, aber ich habe ein Interesse daran, dass auf dieser Welt Menschen die Werte des Reiches Gottes leben. Nächstenliebe, Vorrang für die Schwachen, für die Ausgegrenzten, Gerechtigkeit. Das ist mir wichtig, aber das soll hier passieren. Mhm.
Ach, das klingt wunderschön.
Ja, finde ich toll. Du bist Leiterin der Abteilung Evangelisation der VEM. Kannst du ein bisschen erklären, was ist Evangelisation überhaupt und wie hat sich auch deine Perspektive auf diesen Begriff verändert im Laufe deines Lebens?
Also Evangelisation jetzt im Kontext der VEM. Wir sagen ja, Mission ist der große Überbegriff und zu Mission gehört, wir sagen, das ist ganzheitlich, gehört Diakonie, gehört Einsatz für Menschenrechte, gehört Partnerschaft, gehört Entwicklung. Also so nicht, da ist im Grunde schon deutlich, Mission umgreift das ganze Leben. Und Evangelisation ist in diesem Gesamtspektrum die Konzentration auf das Reden von Gott, das Bezeugen. Ich mag auch diesen altertümlichen Begriff Bezeugen einfach gern, weil Bezeugen so deutlich sagt, ich kann nur was bezeugen, was ich selber erlebt habe. Mhm. Ja, da steckt sehr viel von mir drin.
Ja.
Und das heißt, in meiner Arbeit konzentriere ich mich sehr stark auf das, was sagen wir eigentlich Menschen über unseren Glauben. Was aber immer nur ein Teilaspekt ist und das ist mir total wichtig, das ist nicht das einzig Wichtige. Es gibt ja eine große Diskussion, auch immer noch weltweit, über die Frage, ist eigentlich das Predigen das Allerwichtigste oder die anderen Sachen sind wichtig oder ist alles wichtig? Und ihr habt das schon gemerkt, mit dem Missionsverständnis, das ich vertrete, ist das ja alles gleich wichtig. Mhm. Nicht, ist ja nicht, weil das sozusagen beim Predigen dann um das ewige Heil geht und bei den anderen Sachen nur um das leibliche Wohl. Also diesen Unterschied würde ich so nicht machen. Natürlich hat sich mein Verständnis da verändert. Ich bin schon groß geworden mit diesem Gedanken, dass Leute in der Hölle landen, wenn sie nicht an Jesus glauben. Das habe ich erst im Laufe meines Lebens gelernt. Ich habe auch im Laufe meines Lebens gelernt, wie wichtig es ist, dass Kirche wirklich diese Werte des Reiches Gottes vorlebt. Dass das was Machtkritisches ist, was Befreiendes, das habe ich sehr früh in meinem Studium. Auch da vielleicht noch mal eine kleine Anekdote. Ich bin als fromme Evangelikale 1977 nach Göttingen zum Theologiestudium gegangen. Und es gab an der Uni in Göttingen eine sogenannte Eingangsphase in der Theologie. Das war so ein super linkes marxistisches Projekt. Kam noch so richtig aus den 68ern, dass man Theologie von Anfang an als Befreiungstheologie lernte mit marxistischer Bibelexegese und so. Klingt heute schon irgendwie fast abständig, war damals aber wirklich trendy. Und ich bin da damals reingegangen als fromme Evangelikale, weil ich dachte, ich will da Leute bekehren zum richtigen Glauben. Mhm. Stattdessen haben die mich bekehrt. Mhm. Und also nicht weg von dem persönlichen Glauben, den ich hatte. Da habe ich auch was mitgebracht, glaube ich, was da nicht alle Leute hatten. Aber ich habe da gelernt, wie wichtig tatsächlich dieses Leben ist, wie wichtig Politik ist, wie wichtig es ist, wie wir wirklich leben in der Kirche, in der Gesellschaft. Und das ist für mich genau Mission, ja. Ich gehe da rein und ich will was weitergeben und ich stelle fest, die Leute, denen ich was weitergeben will, die haben auch was meinen Glauben vertieft und erweitert und vergrößert und das ist doch total toll. Und das ist für mich eigentlich Mission.
Hm. Und verzeihen.
Und so hat sich das, und genauso, ich habe die 12 Jahre in China gelebt, habe da eben auch nochmal wirklich eine Mission einer Kirche kennengelernt, die kein Geld hat, die keine Macht hat, kaum ausgebildete Leute hat. Also Evangelisation von LaienpredigerInnen, ja, ich erinnere mich immer noch an die Wanderevangelistin, die ich da kennengelernt habe, 84-jährige Frau, die mit dem Regenschirm und der Bibel unterm Arm über die Dörfer zog, gar kein eigenes Haus mehr hatte und predigte und bei den Leuten unterkam und für Leute betete und heilte und also die regelrecht eine Lichtaura um sich rum hatte, ich kann das gar nicht anders sagen, weil die sowas Wunderbares ausstrahlte. Und das ist für mich alles total wichtig und ich finde es jetzt so toll in der VEM, dass alle diese Erfahrungen für mich nochmal gebündelt und vertieft werden.
Ist es auch so mit dem Begriff Mission, also dass du sagst, ne, in Deutschland haben wir ein anderes Verständnis dafür, es ist noch sehr negativ konnotiert oder ist mittlerweile sehr negativ konnotiert, aber unsere Mitgliedskirchen im globalen Süden haben dann ein ganz anderes Verständnis, einen ganz anderen Blick drauf. Ist das auch etwas, wo du sagst, wir als Lerngemeinschaft können da vielleicht auch was von anderen lernen?
Das kannst du so global nicht sagen. Mhm. Das sage ich ja immer wieder, Mission ist unheimlich vielschichtig. Ich erlebe in unseren Mitgliedskirchen im globalen Süden, da gibt es unheimlich viele Leute, die noch dieses ganz klassisch evangelikale Missionsverständnis haben und die genau das sagen, ihr müsst euch bekehren, sonst kommt ihr in die Hölle. Ist ganz spannend, ne? Weil dann, ich habe da lange Gespräche gehabt mit einem meiner KollegInnen aus meinem Team, der aus einer Kultur kommt, die kennen in ihrer traditionellen Religion überhaupt nicht Hölle. Und jetzt kommt er mit dem evangelikalen Missionsverständnis, muss den Leuten überhaupt erstmal erklären, was Hölle ist. Und ich sage, ey, ich finde, wenn du die Bibel lesen würdest, du könntest das einfacher haben. Also das heißt, ich möchte jetzt nicht so ein Bild entwickeln nach dem Motto, wie in Deutschland, wir sind da jetzt schon total viel weiter, sind postkolonial und die im globalen Süden verstehen das alle viel besser. So ist es auch nicht. Das ist, global ist es ein großes, weites Feld mit sehr unterschiedlichen Missionsverständnissen. Ich habe sehr viel gelernt von pfingstlichen und charismatischen Freundinnen, die eine Ganzheitlichkeit nochmal anders vertreten, als wir das tun. Nämlich Ganzheitlichkeit in dem Sinne, dass sie sagen, zum Beispiel bei Krankenheilung, es geht nicht darum, nur Krankenhäuser zu bauen, Gesundheitsstationen, sondern wir beten auch für Kranke. Und das habe ich ja auch in China erlebt, dass das zum Beispiel eine ganz, ganz große Rolle spielte in der Mission. Das heißt, missionstheologisch würden die meisten Leute in China, glaube ich, sagen, du musst an Jesus glauben, damit du in den Himmel kommst. Aber was sie predigen vor Ort und an der Basis ist, es gibt da einen Jesus Christus, der kann dich heilen, wenn du krank bist. Also es ist unheimlich vielschichtig, ja. Also einfach zu sagen, hier ist es so, da ist es so, das kommt sowieso nicht hin, sondern es gibt eine ganz große Vielfalt an Missionstheologien und dann gibt es eine Praxis, die oft mit dieser Theologie noch nicht mal gar nicht so viel zu tun hat. Also ich merke das immer wieder, ich habe ja auch akademisch geforscht zum Thema Evangelisation und merke einfach, wenn man da nimmt, was geschrieben ist, das hat mit dem, was vor Ort passiert, unheimlich wenig zu tun. Und darum haben wir eben versucht, auch in dem Buch jetzt stärker von der Praxis her zu schreiben und nicht so sehr von Missionserklärungen, Evangelisationstheologien.
Das ist ja auch ein starkes Stück, ne, zu sagen, die Theorie hat mit der Praxis wenig zu tun. Das sagt ja auch viel über die Theorie aus. Also wo und wie entsteht Theorie und wofür ist sie relevant? Aber das Missionsverständnis ist die eine Sache. Aber der Begriff Mission, das begegnete uns, wir hatten ja auch mal mit unserem ehemaligen Generalsekretär Volker Dalli eine Folge zum Thema Mission. Und da habe ich auch schon diese Frage gestellt und die würde ich dir gerne auch nochmal stellen. Also es ist ja so, dass die Deutschen sich da auch so ein Unbehagen fühlen, ist ja auch klar aus der Geschichte heraus mit dem Missionsbegriff. Aber es schon auch in Entscheidungen, auch in Gremien der VEM, schon auch so war, dass es auch gerade Mitgliedskirchen aus Asien und Afrika waren, die gesagt haben, das ist unsere Geschichte, das ist, wir wollen das Wort Mission, darum geht's uns eben und das wollen wir auch in unserem Namen behalten. Da ging es auch mal darum, dass es auch von deutscher Seite, ja, wir heißen ja Vereinte Evangelische Mission und mir geht es auch so, dass ich schon sehr gut auswähle, wann ich sage, wo ich arbeite und den ganzen Namen sagen, wo ich arbeite oder einfach nur sage, ich arbeite in einer internationalen Organisation der Kirche und mache da Bildungsarbeit und so. Aber weil ich auch merke, dass ich auch diesen Begriff umgehe. Also auch in mir steckt da ein Unbehagen. Und das kriege ich auch tatsächlich nicht so einfach weg. Aber gerade Stimmen aus dem globalen Süden wurden ja auch in unseren Gremien laut und sagten, nein, der Begriff ist uns wichtig, der soll im Namen bleiben. Und die sind nun mal in der Mehrheit, deswegen heißen wir weiterhin Vereinte Evangelische Mission.
Und darum gibt es auch immer noch meine Abteilung. Die hätten die deutschen Kirchen, glaube ich, schon längst abgeschafft.
Aha. Und was würdest du denn sagen, warum gibt es da diese Anforderung auch, nein, der Name bleibt?
Weil, das erlebe ich eben, die Menschen im globalen Süden, mit dem ich zu tun habe, bei aller Kritik an kolonialer Mission immer auch sagen, das war nicht nur eine negative Geschichte. Mhm. Ja, unser früherer VEM-Generalsekretär Fidon Mwambeki sagt ja immer, ihr seid doch selber kolonial, wenn ihr denkt, wir könnten nicht unterscheiden zwischen Menschen, die uns was Positives bringen wollen und Menschen, die uns was wegnehmen wollen. Ja, also wir feiern die Ankunft der MissionarInnen und den Abzug der Kolonialmächte. Und ich merke ja auch, wenn ich mit Leuten wirklich drüber rede konkret, und in meinem Buch gibt's ja das Kapitel von Ray Kam über Karl Gützlaff, ein China-Missionar, der nun wirklich das Musterbeispiel eines Missionars war, der mit der Kolonialmacht im Bett gelegen hat. Ja, der hat im Opiumkrieg für die englische Regierung spioniert und übersetzt und hat diesen schrecklichen Kolonialvertrag, den Nankinger Vertrag, mitformuliert. Und trotzdem sagt dann ein chinesischer Christ, der Mann hat aber auch gute Sachen hinterlassen. Nämlich zum Beispiel, dass es in China und Hongkong bis heute Schulen und Universitäten keine Gebühren kosten. Das hat er nämlich als Christ damals eingeführt, wo er gearbeitet hat, und das hat sich bis heute durchgehalten. Das heißt, ich lerne von den Leuten im Süden zu sagen, ja, es gibt eine Missionsgeschichte, die sehr, sehr schwierig ist, sehr, sehr, ja, wirklich auch ganz viel, viel Schuld auf sich geladen hat. Aber das ist nicht alles. Und ich glaube immer wieder, wenn wir an dem Begriff Mission festhalten, es geht ja genau darum, nie zu sagen, wir sind die Besseren. Und die Missionsgeschichte kann mich ja auch lehren, ja, vielleicht auch mal selbstkritisch zu gucken, sind wir denn eigentlich wirklich so viel besser als die Leute vor 100 oder 200 Jahren? Ja, wo sind wir denn eigentlich gefangen in irgendwelchen Strukturen, die eigentlich auch gar nicht richtig sind? Aber zu sehen, dass Gottes Geistkraft eben auch durch Sünde von Menschen, durch Fehlverhalten von Menschen, durch richtig schlimme Sachen immer wieder auch Gutes bauen kann. Und auch das empfinde ich als ungeheuer entlastend. Das heißt ja nicht, dass alles egal ist, aber es heißt eben auch, ich muss nicht diesen Anspruch an mich haben, es perfekt zu machen, sondern ich darf sein mit allen Fehlern, Schwächen und Verwicklungen, die ich vielleicht gar nicht haben sollte. Und trotzdem kann Gott in Gottes Mission mit mir was anfangen und kann Gott mit Gottes Kirche was anfangen. Ja, und die Kirche ist eben ja sehr weit weg von dem, was sie eigentlich sein sollte. Und trotzdem verbreitet sie auch Segen.
Das finde ich auch unglaublich heilsam, so darauf zu schauen, weil immer nur in die Vergangenheit zu schauen und auch mit so einem arroganten Blick irgendwie, früher haben die Leute vieles nicht geschnallt und waren böse und so, das stimmt ja nicht. Also ich stelle mir manchmal vor, wie in 100 Jahren die Leute auf uns schauen, was haben die alles? Wieso haben die sich bezüglich der Klimakrise so ignorant verhalten und haben andere Dinge sich damit abgelenkt und so eine Erde hinterlassen oder so? Darauf bezogen denke ich das auch manchmal. Von daher finde ich diesen Blick auch auf die Vergangenheit, auch auf unsere Vergangenheit, auch auf unsere kirchliche Vergangenheit, auch auf Mission, finde ich sehr, sehr heilsam, auch für einen selbst. Und das tatsächlich auch auf für unterschiedliche Perspektiven, ob das jetzt für Kamerun, für Namibia, für Hongkong, für Deutschland, für wen auch immer ist. Aber ich als Christ schaue in die Vergangenheit und sehe nicht nur das Schlechte, das ist auch da und da müssen wir auch hinblicken, weil unbedingt. Es gibt ja auch koloniale unbedingt. Kontinuitäten, die sich vor allem auch im Kirchlichen bis heute durchziehen und die nicht aufgearbeitet sind und wo sich nicht mit der Geschichte befasst worden ist, mit dem, was es auch heute immer noch an institutioneller, kolonialer Unterdrückung in der Kirche gibt. Das ist schon auch wichtig, aber auch eben diesen Blick darauf zu haben, es war nicht alles schlecht und die Menschen waren nicht, die waren nicht einfach nur böse. So, also das finde ich nochmal sehr, sehr heilsam, auch für die eigene Identität. Denn auch gerade Menschen, die in unseren Mitgliedskirchen im globalen Süden sind und ja ihr Christsein auch darauf aufbaut, was ja ein großer Teil von Identitäten dann auch ist, das wäre ja, also was müsste ich denn alles dann auch, wenn ich Kamerunerin wäre oder so, was müsste ich denn alles in Frage stellen und was würde auch an meiner Identität zerbröckeln, wenn ich es nicht mit diesem heilsamen Blick auch so sehen könnte. Okay. Und das, ja, finde ich, deswegen fand ich das alles nochmal sehr, sehr schön. Du hattest einen Co-Autor, Harvey Quiani, der hat mehrere Texte geschrieben und der hat auch sehr, sehr eng mit dir dieses Buch auch begleitet. Der hat schon nochmal von den 16 Co-AutorInnen da auch eine besondere Rolle gespielt. Mit dem warst du auch öfter im Austausch und so. Könntest du einmal kurz sagen, wer ist Harvey und wie bist du, wie seid ihr zusammengekommen? Und dann hätte ich nochmal eine Frage, weil er hat am Ende so eine Vision von einer polyzentrischen Mission, darüber schreibt er. Und was meint er damit?
Also ich sage erstmal, wer Harvey Quiani ist. Harvey stammt aus Malawi, ist promovierter Missionstheologe und sein Thema ist die Mission von AfrikanerInnen im globalen Norden. Er hat selber als Missionar in Deutschland, Österreich und der Schweiz gearbeitet und ist eben jetzt als Missionstheologe in Oxford und betreut dort ein spezielles Programm, wo es genau darum geht, diese Mission zu erforschen. Und er hat mich entdeckt, weil ich zu dem Thema eine Doktorarbeit geschrieben habe. Ich habe ihn entdeckt, weil eine Kollegin mich auf seinen Substack aufmerksam gemacht hat, wo er alle 14 Tage sehr provokante kleine Texte schreibt zum Thema Mission. Und dann habe ich ihm einfach mal eine Mail geschickt, gesagt, ich habe das entdeckt und finde das großartig und ich würde gerne dich mal kennenlernen. Und dann schrieb er zurück, oh, ich weiß ja, wer du bist, ich habe ja dein Buch gelesen, und weil er ja auch über dieses Thema gearbeitet hat. Und seitdem sind wir in Kontakt. Wir reden ab und zu, wir haben uns noch nie tatsächlich physisch getroffen. Wir haben im letzten Jahr einmal versucht und dann war die Bahnstrecke gesperrt in London und wir kamen nicht zueinander. Aber wir zoomen ab und zu, wir reden miteinander und ich finde ihn einfach wahnsinnig wichtig. Und darum sind eben seine Texte auch in dieses Buch. Das sind alles Sachen aus seinen Substacks, die ich so wichtig finde, dass ich sie übersetzt habe und da überall in das Buch eingestreut habe. Polyzentrische Mission, das ist genau im Grunde das Gegenkonzept zu dem, was Leute immer mit kolonialer Mission verbinden, nämlich ein Projekt von mächtigen Kirchen im Zentrum, die an die Ränder gehen. Wobei er bei dem Begriff polyzentrisch jetzt auch schon wieder sagt, da haben wir wieder zentrisch. Ja, also viele Zentren. Eigentlich wäre ja viel, aber er nimmt den Begriff auf, weil er in der missionstheologischen Diskussion eine Rolle spielt. Er sagt am liebsten dezentrische Mission, also die gar keine Zentren mehr hat. Und ihm geht's genau darum zu sagen, es passiert ja eigentlich längst. Ja, faktisch ist Mission passiert von überall nach überall, weit auch außerhalb von Missionswerken, weit außerhalb dessen, was organisiert ist, weit außerhalb dessen, was wir eigentlich wissen. Ja, ich glaube, dass das Allermeiste an Mission passiert tatsächlich unterhalb des Radars von MissionswissenschaftlerInnen. Das ist nicht erforscht, das ist nicht bekannt und Leute wissen das gar nicht. Und das ist genau Harveys Anspruch zu sagen, da müssen wir aber doch hingucken. Weil das entspricht doch auch eigentlich viel mehr der Heiligen Geistkraft Gottes, die alle Menschen befähigt, in ihrem Umfeld und weit darüber hinaus zu bezeugen, was sie mit Gott erlebt haben. Ja? Und eben nicht zu sagen, irgendwo ist ein Zentrum, das definiert, wie das richtig ist und wie das gemacht werden muss und das kontrolliert und das entscheidet über Gelder und Projekte, sondern viel klarer zu sagen, lasst uns doch mal gucken, wo bewegt sich eigentlich die Geistkraft. Ja, und das würde aber völlig andere Organisationsformen verlangen. Und insofern ist es schon auch, sagt er ja dann auch, wir sind an diesem Punkt eigentlich nicht.
Claudia, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden. Ich finde das super spannend, was du alles erzählst. Aber wir sind leider am Ende angekommen und deswegen stellen wir dir jetzt die obligatorische letzte Stachel- und Herzfrage. Wie sieht dein Traum von Kirche aus?
Mit Karl Barth, wie der Clown mit dem Esel. Das muss ich erklären.
Ja, bitte.
Karl Barth sagt, die Kirche soll das Reich Gottes auf dieser Welt schon mal darstellen. Und er bringt als Beispiel aus seiner Kindheit, wenn der Zirkus kam, dann kam eine Woche oder zwei durch die Stadt oder durch das Dorf schon mal so ein trauriger Clown mit einem Esel und machte schon mal ein paar Kunststücke, um darauf hinzuweisen und dafür einzuladen, der Zirkus kommt.
Ja, so ein Trailer quasi,
so ein Werbeding, wie du so willst. Aber dieser Trailer ist nicht, der ist noch nicht das, was kommt, und der ist auch viel kläglicher als das, was kommt. Das ist der wichtige Aspekt. Ja, der Trailer ist eigentlich, oh, wenn man den sieht, dann denkt man, das fällt doch so, bleibt so weit zurück hinter dem, was der Zirkus dann ist an Magie und an Schönheit und Musik und Licht und tollen Sachen. Aber wir haben nur den Clown mit dem Esel. Und mir gefällt das als Bild von Kirche, weil das ist dann nicht so ein Traum von Kirche, der völlig unerreichbar bleibt. Sondern es ist ein Traum von Kirche, wenn wir der Clown mit dem Esel sein könnten, dann wären wir schon das, was Gott von uns will. Und das ist erreichbar. Und vielleicht sind wir es sogar, ohne es zu sehen. Aber ich denke mal auch, es braucht schon auch noch Arbeit, dieser Clown mit dem Esel zu werden.
Ach, was für ein schönes Bild. Claudia, ich danke dir sehr für all dein Teilen, deine Hoffnung, deine Sicht auf die Welt, dein Glauben. Ich kann dir wirklich immer, wir fahren ja ab und zu mit dem Auto zusammen, auch von Essen nach Wuppertal. Und es sind immer tolle Gespräche und danke dafür, dass wir eins dieser wunderbaren Gespräche jetzt aufzeichnen durften. Wir können euch allen nur sagen, ich kann euch sagen, ich habe dieses Buch schon komplett lesen dürfen und es ist Es ist wunderbar, kauft's euch, lest es. Es sind so viel spannende Perspektiven drin, weit über das, worüber wir jetzt auch im Podcast gesprochen haben. Aber dieser Podcast gibt, glaube ich, einen guten Vorgeschmack. Mission geht's noch im Neukirchener Verlag. Es ist erhältlich und wir danken dir, Claudia, für diese Arbeit, auch dieses Buch zu schreiben, zu übersetzen, hinter den Co-AutorInnen hinterher zu sein und denen ein bisschen Druck zu machen, auch Deadlines einzuhalten. Und ja, vielen lieben Dank. Und du kommst sicherlich noch irgendwann ein drittes Mal zu Stachel und Herz.
Immer gerne. Danke euch.
Danke euch auch.
Danke auch, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.